Am Brunnen. Zwinger. Nacht. Straße vor Gretchens Tür. Dom.
Die folgenden Szenen beschäftigen sich mit der Zeit nach der Liebesnacht, die selbst im Drama ausgelassen wird. Dabei werden Gretchens eigene Perspektive und die gesellschaftliche Außensicht abwechselnd dargestellt.
Die Szene am Brunnen zeigt die Außensicht, nämlich die soziale Ächtung einer der ledigen Schwangeren in der Kleinstadt. Gretchen trifft mit Lieschen am Brunnen, dem Klatschzentrum des Ortes, zusammen. In einer Mischung aus Neid, Spott und auch Genugtuung erzählt Letztere von Bärbelchen. Diese hat sich offenbar nicht nur öffentlich mit ihrem Freund gezeigt und von ihm Geschenke angenommen, sondern auch Zärtlichkeiten mit ihm ausgetauscht. Während die anderen jungen Mädchen von ihren Müttern bewacht wurden, sei sie bei ihrem Liebhaber gewesen, nun sei sie schwanger. So geschehe es ihr in Lieschens Augen ganz recht, dass sie in der Kirche öffentlich Buße tun müsse.
Im Grunde wird hier Gretchens Schicksal gespiegelt, allerdings noch vor Bekanntwerden des Skandals. Sie selbst ist schwanger, steckt also in derselben Situation. Man erfährt, dass sie gern mitgehalten hat, wenn es über die anderen jungen Mädchen etwas zu lästern gab. Nun aber nimmt sie die Schwangere verständlicherweise in Schutz. Auch geht sie davon aus, dass der Vater des Kindes Bärbelchen heiraten werde. Sie muss mit Schrecken erfahren, dass dieser sie im Stich gelassen hat.
In der Szene Zwinger wechselt die Perspektive. Es wird die Binnensicht Gretchens dargestellt. In einem Gebet an Mater Dolorosa beklagt sie ihr Schicksal. Bezeichnenderweise ist es die schmerzensreiche Maria, zu der sie betet. Gretchen bittet darum, dass man sie vor Schmach und Tod errette. Sie erahnt also bereits ihre zukünftige gesellschaftliche Ächtung.
Der Ort ist übrigens auch durchaus symbolisch zu verstehen. Der Zwinger war ein Bereich an der äußeren Stadtmauer, in dem Tiere gehalten wurden. Es ist ein Ort am Rande der Gesellschaft, der Gretchens Schicksal sinnbildlich vorausdeutet.
In der Szene nachts, Straße vor Gretchens Tür, wird mit Gretchens Bruder Valentin eine neue Figur eingeführt. Er ist Soldat und hat sich stets mit der Tugend seiner Schwester vor seinen Kameraden gebrüstet, wenn über die Freizügigkeit junger Mädchen hergezogen wurde. Valentin, der von Gretchens Fehltritt erfahren hat, fühlt sich in seiner Ehre verletzt. Ihm geht es jedoch nicht darum, Gretchen zur Rede zu stellen. Für ihn ist es eine Angelegenheit unter Männern. Seine Lösung ist die Tötung des Liebhabers.
Doch das ist natürlich nicht so leicht. Im Kampf führt Mephisto die Klinge Fausts, sodass Gretchens Bruder schließlich getötet wird. Um nicht verhaftet zu werden, müssen Faust und Mephisto fliehen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für Gretchens einsame Entscheidung, ihr Kind später umzubringen. Noch aber ist es nicht so weit. Vermutlich weiß noch nicht einmal jeder, dass sie schwanger ist.
Valentin macht im Sterben für jedermann öffentlich, dass Gretchen ihre Unschuld verloren hat und verurteilt sie mit der Aussage: Du bist doch nun einmal ein Hur. Und nicht nur das. Er sagt ihr eine Zukunft als stadtbekannte Prostituierte voraus, die von den ehrbaren Bürgern der Stadt geächtet wird.
Die nächste Szene im Dom nimmt erneut die Binnenperspektive Gretchens auf. Ihre Gedanken sind von Schuld, schlechtem Gewissen und Selbstverurteilung geprägt. Bezeichnenderweise ist das Thema der Messe, die sie besucht, das jüngste Gericht. Während der Chor in lateinischer Sprache vom Elend und dem Zorn Gottes singt, ringt Gretchen mit ihren Gedanken und Gefühlen. Vordergründig ist es ein Dialog zwischen ihr und einem bösen Geist, der ihr schlechtes Gewissen verkörpert. Im Grunde muss es aber als Selbstgespräch verstanden werden. Ihr schlechtes Gewissen konfrontiert Gretchen mit ihrer Schuld. Hier ist zum einen an ihre Mitwirkung beim Tod der Mutter zu denken, der sie ein tödlich wirkendes Schlafmittel gegeben hat. Dazu kommt ihre Schmach wegen des unehelichen Kindes, das sie auf die Welt bringen wird. Nicht zuletzt hat sie in gewisser Weise Mitschuld am Tod ihres Bruders, der von Mephisto und Faust getötet wurde.
Kein Wunder, dass sie bei diesen Gedanken und im Gedränge der Messe schließlich ohnmächtig wird. Dies ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass sie die Situation insgesamt nicht mehr aushält.
Genau, lass mich noch einmal die Szenen zusammenfassen. jeweils im Wechsel werden gesellschaftliche Außenwahrnehmung und Binnenperspektive Gretchens gezeigt. Die Szenen am Brunnen und nachts vor Gretchens Tür zeigen, dass sie gesellschaftlich für ihren Fehltritt als ledige Mutter geächtet werden wird. Gretchen selbst ist von Schuldgefühlen geplagt. Sie kann die Situation nicht mehr ertragen.
Walpurgisnacht. Walpurgisnachtstraum. Trüber Tag. Feld. Nacht. Offen Feld.
Die Szene Walpurgisnacht, in die der Walpurgisnachtstraum eingebettet ist, knüpft thematisch an die Hexenküche an. Es sind die beiden einzigen Szenen, die in der Gegenwelt Mephistos spielen. In beiden Szenen wird das bunte, obszöne Treiben der Hexen dargestellt. Gegenüber der Hexenküche ist hier aber eine deutliche Steigerung erkennbar.
Dies ist auch notwendig. Mephisto versucht schließlich, Faust vom Schicksal Gretchens und seiner Schuld am Tode Valentins abzulenken. Die Walpurgisnacht, das jährliche Treffen der Hexen auf dem Brocken, bietet da reichlich Gelegenheit. Mephisto bleibt seiner Linie treu und setzt erneut auf sexuelle Ablenkung. Faust lässt sich darauf zunächst ein.
Doch inmitten des Hexenzaubers findet Faust zu sich selbst zurück. Er hat eine Vision. Er sieht ein blasses Mädchen mit den Augen einer Toten. Zu seinem Entsetzen muss er sich eingestehen, dass es Gretchen gleicht. Ein rotes Schnürchen deutet auf ihre Hinrichtung.
Mit einer Theateraufführung, dem Walpurgisnachtstraum, versucht Mephisto, Faust erneut abzulenken. Die Verführungskünste der Hexen reichen offenbar nicht mehr aus. Das Stück im Stück hat seit Shakespeare eine literarische Tradition, an die Goethe anknüpft. Mit Oberon und Titania ist selbst ein Teil der Figuren dem shakespearschen Vorbild entlehnt. Insgesamt trägt der Walpurgisnachtstraum jedoch nichts zur Faust- oder Gretchenhandlung bei.
Warum hat Goethe die Szene dann überhaupt hereingenommen?
Die Szenen um die Walpurgisnacht sind als klassisches retardierendes, also verzögerndes Moment zu verstehen. In der Dramentheorie des Aristoteles sollte das Ende nach dem Höhe- und Wendepunkt hinausgezögert werden. Denselben Zweck haben im Grunde auch die beiden folgenden Szenen.
Die Szene »Trüber Tag fällt« hebt sich in der Sprache deutlich ab von allen anderen Szenen der Tragödie.
Das ist richtig. Es ist die einzige Szene, die in Prosa geschrieben ist. Sie stammt beinahe unverändert aus dem Urfaust, in der mehrere Szenen ohne rhythmisierendes Versmaß geschrieben waren. Faust und Mephisto befinden sich auf dem Rückweg von der Walpurgisnacht. Fausts Erregtheit lässt darauf schließen, dass er gerade erst von Gretchens Schicksal erfahren hat. Er macht sich Vorwürfe, dass Mephisto ihn mit Vergnügungen verführt habe, während Gretchen unter Qualen im Kerker sitzt. Seine Sprache ist ein Spiegel seines Gemütszustandes. Sie ist geprägt von unvollständigen Sätzen und Ausrufen.
Mephisto wirkt äußerst distanziert. Mit brutalem Zynismus bemerkt er, sie ist die Erste nicht. Um seine Wette mit Faust zu erfüllen, fügt er sich jedoch, als Faust ihm befiehlt, Gretchen zu befreien.
Die Szene »Nacht offen fällt« ist die kürzeste des ganzen Dramas und ohne Erläuterungen nicht verständlich. Faust und Mephisto reiten auf schwarzen Zauberpferden, um rechtzeitig bei Gretchen zu sein. Sie kommen an einer Hinrichtungsstätte, dem Rabenstein, vorbei. Dort sind offenbar Hexen am Werk, die den Platz weihen. Der Bezug zu Gretchens bevorstehender Hinrichtung wird offenkundig.
Ich fasse den Inhalt noch einmal zusammen. In der Walpurgisnacht soll Faust vom Schicksal Gretchens und seiner Schuld abgelenkt werden. Doch die Vision eines totgeweihten Mädchens, das Gretchen gleicht, reißt Faust heraus aus der obszönen Zauberwelt der Hexen. Als er in der Szene »Trüber Tag« fällt, vom Schicksal seiner Geliebten erfährt, macht er sich und Mephisto schwere Vorwürfe und verlangt, dass Mephisto Gretchen befreit.
Kerker.
Im Kerker, der letzten Szene der Tragödie, ist Gretchen offensichtlich dem Wahnsinn verfallen. Mehrere Stellen lassen das deutlich erkennen. Zum einen nimmt sie in dem Lied »Meine Mutter, die Hur« die Perspektive des ermordeten Kindes ein. Zum anderen erkennt sie Faust nicht, sondern meint, er sei ihr Henker, der sie zu früh zur Richtstätte führen will. Darüber hinaus möchte sie ihr umgebrachtes Kind noch einmal an die Brust nehmen. Später soll Faust das ertränkte Kind aus dem Bach erretten. Der Wahnsinn ist Ausdruck ihrer Verzweiflung.
Doch im Dialog hat sie auch immer wieder klare Momente. Zum Beispiel werden Erinnerungen wach, als Faust sie beim Namen nennt. Er beschwört sie, mit ihm zu fliehen, doch sie weigert sich. Ich verstehe nicht, warum. Immerhin könnte sie so dem sicheren Tod entgehen.
Gretchen ist die Tatsache verdächtig, dass Faust sie nicht küsst. Und als sie ihn küsst, muss sie erkennen, dass seine Lippen kalt sind. Das kann nur bedeuten, dass er sie nicht mehr liebt. Sie spürt, dass nur sein schlechtes Gewissen ihn treibt, nicht aber seine Gefühle ihr gegenüber.
Da sein Drängen erfolglos bleibt, versucht er sie davonzutragen. Doch sie wehrt sich.
Sie hat sich entschieden, ergibt sich ihrem Schicksal und erwartet die Hinrichtung. Sie bekennt sich zu ihrer Schuld. Als nun auch noch ihr Widersacher Mephisto auftaucht, kann sie Faust nicht mehr folgen. Sie wendet sich stattdessen an Gott und übergibt sich dessen Gericht.
Dein bin ich, Vater, rette mich! Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren. Heinrich, mir graut's vor dir.
Für Mephisto ist der Fall klar. Sie ist gerichtet. Doch Gottes Stimme korrigiert den Teufel. Ist gerettet. Ich frage mich, wird sie jetzt hingerichtet oder nicht?
Natürlich muss sie auf Erden für ihre Taten büßen und wird hingerichtet. Doch ihre Seele wird gerettet. Durch die Anerkennung ihrer Schuld und die Rückkehr zu Gott wird sie geläutert. Der bevorstehende Tod befreit sie. Goethe würde sagen, er reinigt sie. Das ist die Katharsis der antiken Tragödie, Katastrophe und Erlösung zugleich.
Mir fällt auf, dass der Herr hier wieder in das Dramengeschehen eingreift, das erste Mal nach dem Prolog im Himmel.
Damit wird ein Rahmen für die gesamte Tragödie geschaffen. Während im Prolog der Herr und Mephisto direkt miteinander sprechen, variiert Goethe in dieser letzten Szene die Rollen. Mephisto steigt aus dem Boden hervor, eine Stimme von oben rettet Gretchen. In beiden Szenen streiten sie um das Wesen des Menschen. Im Prolog hatte der Herr behauptet, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Gretchen ist für ihn ein Modellfall für seine These. Sie irrt, doch als sie sich ihrer Schuld bewusst wird, kehrt sie um und unterwirft sich Gott.
Und was ist mit Faust? Er verschwindet mit Mephisto. Damit endet Faust I, ohne dass er den Augenblick des höchsten Glücks erlebt hat. Auch die beiden Wetten bleiben offen.
Goethe hat von vornherein an einen zweiten Teil der Tragödie gedacht. Darin werden die Wetten wieder aufgegriffen.
Gut, lass mich die letzte Szene noch einmal zusammenfassen. Gretchen ist dem Wahnsinn verfallen, doch mit der Anerkennung ihrer Schuld wird ihr Verstand immer klarer. Sie weigert sich, mit Faust und Mephisto zu gehen und übergibt sich stattdessen dem Gericht Gottes. In einer Konfrontation zwischen Mephisto und dem Herrn wird ihre Seele gerettet. Durch das Eingreifen des Herrn wird die Handlung aus dem Prolog im Himmel wieder aufgegriffen. Fausts Schicksal und die offenen Wetten werden im zweiten Teil der Tragödie aufgelöst.